Als Schemen 5 Jahre alt war, wüteten im Frühling die Masern. Der unsichtbare Panzer, der Sarah und Rob beschützt hatte, wirkte nicht mehr, und so schwand auch das Glück, das ihnen bis dahin beigestanden hatte. Sarah brachte die Krankheit mit nach Hause und musste einen leichten Anfall durchstehen, Schemen ebenfalls. Rob Jays Ansicht nach hatte jeder Glück, der sich nur geringfügig ansteckte, denn seiner Erfahrung nach bekam man die Masern nur einmal im Leben. Alex allerdings befiel die Krankheit in ihrer ganzen schrecklichen Heftigkeit. Während seine Mutter und sein Bruder nur leicht erhöhte Temperatur hatten, glühte er im Fieber. Während sie nur schwachen Juckreiz spürten, kratzte er sich die Haut blutig. Rob Jay wickelte ihn in welke Kohlblätter und musste ihm zu seinem eigenen Besten die Hände fesseln. Im darauffolgenden Frühjahr war Scharlach die vorherrschende Krankheit. Die Sorks steckten sich an und auch Makwa Ikwa wurde krank, so dass Sarah missmutig zu Hause bleiben und die Indianerfrau pflegen musste, anstatt als Assistentin mit ihrem Mann mitzureiten. Nach einer Weile steckten sich auch die beiden Jungen an. Diesmal holte Alex sich die leichtere Version, während Shaman glühte, erbrach, vor Ohrenschmerzen schrie und einen so heftigen Ausschlag bekam, dass er sich an vielen Stellen schälte wie eine Schlange. Nachdem die Epidemie abgeklungen war, ließ Sarah die warme Mailuft ins Haus und erklärte, dass die Familie einen Feiertag nötig habe. Sie briet eine Gans, ließ die Gagers wissen, dass sie willkommen seien, und am Abend erklang wieder Musik, nachdem seit Wochen keine mehr zu hören gewesen war. Die Kinder der Gagers durften auf Feldbetten im Zimmer von Alex und Shaman schlafen. Kurz bevor sie einschliefen, schlüpfte Lillian Gager ins Zimmer und gab jedem Kind einen Gute-Nacht-Kuss. An der Tür blieb sie noch einmal stehen und wünschte ihnen eine gute Nacht. Alex antwortete und auch ihre eigenen Kinder, Rachel, Davy, Herm und Cubby, der noch zu jung war, um bei seinem richtigen Namen Lionel gerufen zu werden. »Gute Nacht, Rob J.«, sagte sie. Doch es kam keine Antwort. Und Lillian sah, dass der Junge geradeaus starrte, als wäre er tief in Gedanken versunken. »Shaman, mein Lieber!« Als wieder keine Reaktion kam, klatschte sie laut in die Hände. 5 Gesichter wandten sich ihr zu, doch eines nicht. Im anderen Zimmer spielten die Musiker jenes Mozart-Duo, das sie am besten gemeinsam spielten und in dem sie als Künstler glänzten. Rob war sehr erstaunt, als Lillian sich plötzlich vor ihn stellte und seinen Bogen mitten in einer Passage anhielt, die er besonders liebte. »Dein Sohn«, sagte sie, »der Kleine, er hört nichts.« Während seines lebenslangen Kampfes um die Linderung von Leiden, die körperliche und seelische Defekte mit sich bringen, wunderte Rob Jay sich immer wieder, wie sehr es ihn traf, wenn der Patient jemand war, den er liebte. Als junger Arzt in Schottland hatte er seine Mutter immer schwächer werden und auf den Tod zugehen sehen, und das hatte ihm schmerzhaft vor Augen geführt, wie machtlos er letztlich als Mediziner war. Jetzt schmerzte ihn tief, was diesem starken, stämmigen Jungen widerfahren war, der seinen Samen und seiner Seele entsprungen war. Shaman lag nur benommen da, während sein Vater in die Hände klatschte, schwere Bücher zu Boden fallen ließ und ihn anschrie. »Kannst du etwas hören, Sohn?« schrie Rob und deutete auf seine eigenen Ohren. Doch der kleine Junge starrte ihn nur verwirrt an. Shaman war vollkommen taub geworden. »Wird es wieder vergehen?« fragte Sarah ihren Mann. Rob Jay wusste zwar nicht, wie er vorgehen sollte, aber er versuchte es. Er goss Shaman warmes Öl in die Ohren, er badete ihn heiß, legte Kompressen an. Sarah betete zu Jesus, die Gagers beteten zu Jahwe, Makwa Ikwa schlug ihre Wassertrommel und sang zu ihren Manitus und Geistern. Weder Gott noch Geist schienen darauf zu achten, weder Gott noch Geist erhörten das Flehen. Am Anfang war Shaman zu verblüfft, um Angst zu haben. Doch schon wenige Stunden später begann er zu wimmern und zu schreien. Er schüttelte den Kopf und griff sich an die Ohren. Sarah glaubte schon, die schrecklichen Ohrenschmerzen würden wieder einsetzen, doch Rob wusste, es war etwas anderes, denn er kannte das von früheren Fällen. Er hört Geräusche, die wir nicht hören können, in seinem Kopf. Sarah erbleichte, stimmt mit seinem Kopf etwas nicht. Nein, nein. Er konnte ihr sagen, wie man das Symptom nannte, Tinnitus, aber er konnte ihr nicht sagen, was die Geräusche hervorrief, die nur Schemen hörte und sonst niemand. Schemen hörte nicht auf zu weinen. Sein Vater, seine Mutter und Magua lagen abwechselnd in seinem Bett und drückten ihn an sich. Erst später sollte Rob erfahren, dass sein Sohn eine Vielzahl von Geräuschen hörte. Knistern, Rauschen, Dröhnen, Zischen. Schemen lebte in beständiger Angst. Doch dieser innerliche Höllenlärm verschwand nach 3 Tagen. Schemen war mehr als erleichtert und die wiedergefundene Stille tröstete ihn sehr. Aber die Erwachsenen, die ihn liebten, waren gepeinigt von der Verzweiflung in dem kleinen, blassen Gesicht. An diesem Abend schrieb Rob an Oliver Wendell Holmes in Boston und fragte ihn, ob er eine Therapie gegen Taubheit kenne. Darüber hinaus bat er Holmes für den Fall, dass es keine Behandlungsmöglichkeit gab, ihm Informationen zur Erziehung seines tauben Sohnes zu schicken. Während Rob J. nach einer medizinischen Lösung suchte, war Alex es, der die Verantwortung übernahm. Obwohl das Unglück, das seinem Bruder widerfahren war, ihn verwirrte und ängstigte, passte er sich der Situation schnell und geschickt an. Er nahm Shamans Hände und ließ sie nicht mehr los. Wohin der ältere Junge auch ging, folgte ihm der Jüngere. Wenn ihre Finger sich verkrampften, wechselte Alex die Seite und nahm die andere Hand. Schemen gewöhnte sich sehr schnell an die Sicherheit, die Biggers schweißige, oft schmutzige Hände ihm boten. Sarah beobachtete ihre Söhne und merkte, wie sie beide litten. Schemen hörte auf zu reden und Alex leistete ihm in seiner Stummheit Gesellschaft. Er sprach kaum noch und kommunizierte mit Schemen mit einer Reihe deutlicher Gesten und mit Blicken, denn die beiden jungen Augenpaare waren in ständigem Kontakt. Langsam dämmerte es Sarah, dass auch Rob Schemen nicht helfen konnte, nicht einmal er. Jeden Morgen verließ er das Haus und ritt zu seinen Hausbesuchen. Eines Tages kam Rob J. nach Hause und erzählte ihr, dass er mit Tobias Barr über Schemen gesprochen habe. In Jacksonville wurde eine Schule für Taube eröffnet. Aber er weiß nur wenig darüber. Ich könnte hinfahren und sie mir ansehen. Aber Schemen ist noch so jung. Jacksonville ist 150 Meilen weit weg, wir würden ihn kaum noch sehen. Er berichtete ihr, dass der Arzt aus Rock Island ihm seine Unwissenheit, was die Behandlung tauber Kinder betraf, gestanden habe. Erst vor einigen Jahren habe er ein 8-jähriges Mädchen und ihren 6-jährigen Bruder ihrem Schicksal überlassen müssen. Die beiden Kinder seien schließlich als Mündel des Staates in die Irrenanstalt von Springfield in Illinois gesteckt worden. Magua Ikwa war es schließlich, der eine neue Lösungsmöglichkeit des Problems einfiel. Sie erzählte Rob, wie man ihr und den anderen Zorg-Mädchen in der evangelischen Schule schnell und effektiv das Englischsprechen beigebracht hatte. Bei Tisch hatten sie nur etwas zu essen bekommen, wenn sie auf Englisch darum baten. Sarah explodierte vor Wut, als Rob mit ihr darüber sprach. »Du willst ihn hungern lassen?« Rob J. sprach lang und ernsthaft mit Alex, der versprach, ihm zu helfen, und bat dann seine Frau, etwas Besonderes zu kochen. Schemen hatte eine Vorliebe für Süßsaures, und Sarah bereitete ein Hähnchenstew mit Mehlklößen zu und als Nachtisch warmen Rhabarberkuchen. Als die Familie an diesem Abend bei Tisch saß und Sarah den ersten Gang hereinbrachte, lief alles ganz ähnlich ab wie an jedem Abend der vorangegangenen Wochen. Rob hob den Deckel von der dampfenden Schüssel und ließ den verführerischen Duft von süß-saurem Hühnchen, Klößen und Gemüsen über den Tisch wehen. Er gab zuerst Sarah, dann Alex. Anschließend winkte er, bis er Shamans Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte und deutete dann auf seinen Mund. »Hühnchen«, sagte er und hob die Schüssel in die Höhe. »Klöße«. Shaman starrte ihn schweigend an. Rob füllte seinen eigenen Teller und setzte sich. Schemen sah zu, wie seine Eltern und sein Bruder mit Appetit aßen, hob seinen Teller und grunzte verärgert. Rob deutete auf seinen Mund und hob die Schüssel. »Hühnchen!« Schemen streckte ihm seinen Teller hin. »Hühnchen!« sagte Rob J. noch einmal. Als sein Sohn stumm blieb, stellte er die Schüssel ab und aß weiter. Schemen fing an zu schluchzen. Er sah seine Mutter an, die eben ihren Teller leer gegessen hatte, obwohl sie sich dazu hatte zwingen müssen. Sie deutete auf ihren Mund und hielt ihrem Mann den Teller entgegen. »Hühnchen, bitte«, sagte sie, und er bediente sie. Auch Alex bat um eine zweite Portion und bekam sie. Schämen saß da und zitterte vor Verzweiflung, das Gesicht zu einer Grimasse verzogen angesichts dieses Albtraums, Entzug der Nahrung. Nachdem Hühnchen und Mehlklöße gegessen waren, wurden die Teller abgeräumt und dann brachte Sarah den noch ofenwarmen Nachtisch und einen Krug Milch herein. Sie war sehr stolz auf ihren Rhabarberkuchen, den sie nach einem alten Rezept aus Virginia buk. Reichlich Ahornsirup, warf Bläschen auf der Oberfläche und karamellisierte langsam mit dem Rhabarbersaft zu einer Kruste, die die darunterliegenden Köstlichkeiten erahnen ließ. »Kuchen«, sagte Rob, und Sarah und Alex wiederholten das Wort. »Kuchen«, sagte Alex, direkt an Schämen gewandt. Es funktionierte nicht. Rob J. schnürte es das Herz zusammen. Er konnte doch nicht zulassen, dass sein Sohn verhungerte. Ein stummes Kind war immer noch besser als ein totes. Verzagt schnitt er sich selber ein Stück ab. »Kuchen!« Es war ein Aufschrei der Entrüstung, ein Aufbegehren gegen alle Ungerechtigkeit der Welt, und es war die vertraute, geliebte Stimme, die sie schon so lange nicht mehr gehört hatten. Dennoch saß Rob einen Augenblick lang wie betäubt da und versuchte, sich zu vergewissern, dass es nicht Alex gewesen war, der geschrien hatte. »Kuchen! Kuchen! Kuchen!« kreischte Shaman. »Kuchen!« Der kleine Körper bebte vor Wut und Verzweiflung. Das Gesicht war tränennass. Als seine Mutter versuchte, ihm die Nase zu putzen, riss Shaman sich los. »Höflichkeit ist im Augenblick unwichtig«, dachte Rob J., »für Bitte und Danke ist auch später noch Zeit.« Er deutete auf seinen Mund. »Ja«, sagte er zu seinem Sohn, nickte und schnitt gleichzeitig ein großes Stück vom Rhabarberkuchen ab. »Ja, Shaman, Kuchen«,